Also ich habe die Nachtigall das erste Mal gehört, als ich in Berlin gearbeitet habe, mitten auf dem Potsdamer Platz. Und da gibt es Dutzende davon. Also da war ich echt überrascht, mitten in Berlin. Also ich gehe mit offenen Ohren durch die Landschaft, weil ich kenne die Vogelstimmen. Man hört wirklich weniger. Also die Vögel sind deutlich zurückgegangen. Gerade auch die Singvögel.
Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
Hätte von euch jemand den Vogel gleich erkannt, dass es eine Nachtigall ist? Um uns herum chillt und trällert es ja draußen gefühlt ständig. Doch die Experten sagen, seit einigen Jahren sind immer weniger Vogelstimmen zu hören.
Wir wollten das genauer wissen. Gibt es wirklich weniger Vögel? Und wenn ja, woran liegt das genau? Auf unserer dreiteiligen Entdeckungsreise durch die Museen Sachsen-Anhalts zum Thema Klimawandel sind wir dieses Mal in Halberstadt.
Denn dort ist das Heineanum, also das Wort müssen wir kurz erklären. Es handelt sich um ein Museum, das nach Ferdinand Heine benannt worden ist. Denn er hat hier im Vorharz eine der größten Vogelsammlungen Europas zusammengetragen.
Die kann man sich heute noch anschauen. Wir sind Pierre Gemlich und Björn Menzel und in dieser Folge treffen wir den Chef des Vogelmuseums, Rüdiger Becker. Viel Spaß beim Lauschen.
Wir sind hier am Domplatz 36 in Halberstadt und ich bin Rüdiger Becker. Ich bin der Direktor von dem Naturkundemuseum und Vogelkundemuseum Heineanum.
Das Museum ist wie eine riesige Schatzkammer voller Vögel. Hier haben Sammler zehntausende Tiere zusammengetragen und auch ausgestopft. Das älteste Exponat ist mehr als 200 Jahre alt. Damals wurden die Vögel dafür noch auf der ganzen Welt gefangen und erlegt. Heute kommen nur noch Tiere nach Halberstadt, die jemand bereits tot gefunden hat. Herr Becker steht mit uns im Museum vor einem Pult und will uns gleich am Anfang etwas ganz Bestimmtes vorführen.
Ich gebe jetzt die 48 ein.
Bienenfresser.
Dort ist jetzt der Bienenfresser mittlerweile auch hier angekommen bei uns in Halberstadt. Wir haben jetzt mehrere Brutpaare seit ungefähr 4 Jahren hier in Halberstadt.
Was ist so besonders an diesem Bienenfresser? Wir stehen jetzt davor, sieht fast aus wie so ein Eisvogel.
Das Besondere ist, dass er eigentlich beheimatet war im Mittelmeerraum, also ein wärmeliebender Vogel. Und das ist ein Zugvogel. Und dieses Verbreitungsgebiet, das dehnt sich jetzt immer weiter aus.
Wenn wir es richtig verstanden haben, gab es den Bienenfresser vor ein paar Jahren in Sachsen-Anhalt noch gar nicht. Und dass es ihn jetzt hier gibt, das könnte etwas mit dem Klimawandel zu tun haben.
Also sind mehrere Brutpaare, die in einer alten Kiesgrube und in einer alten Panzerstellung ihre Nester gebaut haben, ihre Neströhren, muss man ja sagen.
Was sagt Ihnen das?
Ja, dass die Lebensbedingungen hier vorfinden, die sie früher nicht hatten, also eine Veränderung. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, das war ganz wertfrei. Aber die finden jetzt andere Bedingungen hier bei uns vor als vor 30 Jahren.
Ist das ein Problem, dass sie jetzt da sind, die Bienenfresser?
Naja, auf jeden Fall Insektenfresser und dann auch Nahrungskonkurrenten für andere Vögel. Weil Bienenfresser ernähren sich von großen Insekten. Ja. Also Bienenfresser, natürlich weil er auch Bienen frisst, aber nicht nur Libellen und alle anderen großen Insekten, die er so kriegt.
Am Bienenfresser lernen wir den Einfluss des Klimas auf den Lebensraum der Vögel kennen. Weil es bei uns wärmer geworden ist, lebt er jetzt hier. Und wir erfahren von Rüdiger Becker, dass es Vögel gibt, die sich wegen der Erwärmung andere Lebensräume suchen und deswegen weniger in Sachsen-Anhalt zu finden sind. Aber warum hören wir dann immer weniger Vögel singen, wenn zwar Vogelarten von hier verschwinden, aber mit dem Bienenfresser auch welche dazukommen? Auf der Suche nach einer Antwort gehen wir eine Treppe hoch.
Wir haben oben eine Vitrine der Vögel der Welt und da ist der Versuch, dass aus jeder Vogelfamilie ein Vertreter dort ist. Ja, das sind 284 insgesamt hier in der Vitrine. Und hier haben wir was Besonderes. Sie stehen jetzt vor der Vitrine und lesen da Eulenpapagei. Ja, sagt ihnen erstmal nichts. Also diese Vögel sind vom Aussterben bedroht. Es gab vor ein paar Jahren nur noch 40 Individuen in Neuseeland. Und die verbleibenden Vögel hat man eingefangen und auf zwei kleine Inseln verbracht, die vorher freigemacht wurden von Raubsäugern. Und dort vermehren sie sich jetzt so langsam wieder. Die Population ist jetzt auf etwas über 100 Vögel angewachsen.
Dieser Papagei mit dem lustigen Namen Kakapo war durch den Menschen vom Aussterben bedroht. Der hatte nämlich auf seinen Schiffen aus Versehen Ratten mit nach Neuseeland gebracht.
Und um die Ratten dann einzudämmen, hat man dann andere Raubsäuger ausgesetzt, die die Ratten dann fangen. Aber diese Raubsäuger haben sich nicht nur auf die Ratten gestürzt, sondern auf alles andere auch. Ja. Und gerade Katzen sind ja auch bei uns ein Riesenproblem für die einheimischen Vögel.
Das Schicksal der Eulenpapageie ist ein früher Beleg dafür, dass der Mensch großen Einfluss auch auf die Vogelwelt hatte und bis heute hat. Das sehen wir auch an der nächsten Vitrine. Dort liegen 16 ausgestopfte Rotmilane.
Der Rotmilan ist für viele das heimliche Wappentier von Sachsen-Anhalt. Denn hierzulande leben bis zu 2000 Brutpaare. Doch es werden immer weniger. Um das aufzuhalten, hat das Land 2016 am Heinianum in Halberstadt das Rotmilan-Zentrum eröffnet. Das Zentrum kümmert sich um den Schutz der Vögel und berät etwa Landwirte und Betreiber von Windrädern. Die Rotmilane werden von Halberstadt aus genauestens überwacht, zum Beispiel mit GPS-Sendern. Das Ziel ist ein Plan zum Schutz der Tiere.
Unter Glas liegen nebeneinander aufgereiht die Greifvögel mit dem markant rotbraun gefleckten Federkleid und dem gegabelten Schwanz. Darum werden die Tiere übrigens auch Gabelweihe genannt.
Von denen wussten wir nicht, woran sie verendet sind. Das Rotmilan-Zentrum hat sie im Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersuchen lassen. Und bei 3/4 von diesen Tieren hat man Insektizide, Pestizide und Rodentizide festgestellt. Also alles Gifte, Umweltgifte kann man sagen. 3 verschiedene Mäusegift hat der Rotmilan zu sich genommen. Das sind ja auch Aasfresser. Ja? Und wenn so eine Maus auf dem Acker vergiftet wurde und der Rotmilan die frisst, dann reichert er die Gifte in seinem Körper an. Ob die an Gift gestorben sind, das kann man jetzt nicht letztendlich sagen. Aber man kann sagen, das sind irgendwelche Traumata, die Vögel erlitten haben. Also sind sie vor den Zug geflogen, auf das Auto geflogen. Und warum fliegt so ein Vogel vor den Zug? Vielleicht ist er ja benebelt durch Insektizide. Das können wir natürlich nicht sagen. Wir können nur feststellen, dass die Vögel belastet sind. Also mit Giften, die aus der Umwelt kommen. Und das per se ist schon nicht in Ordnung, ja.
Das heißt, wir sehen an diesem Vogel Einfluss von Menschen auf die Umwelt.
Ganz genau.
16 gestorbene Rotmilane sind für Sachsen-Anhalt an sich nicht so schlimm. Es gibt mehrere tausend. Aber Rüdiger Becker erzählt uns, dass es schon ein Problem ist, wenn die Tiere durch Gifte geschwächt werden und deshalb vielleicht sterben. Und jeder einzelne Rotmilan, der verschwindet, der fehlt einfach.
Fasziniert gehen wir an den Vitrinen mit den vielen bunten und auch kuriosen Vögeln vorbei. Rüdiger Becker kann uns zu jedem Tier eine Geschichte erzählen. Viele davon sind uns neu. Wir entdecken eine Eule und lernen, dass ihre Federn so gebaut sind, dass sie beim Fliegen null Geräusche machen. Und dann sehen wir einen Vogelstrauß. Der ist riesig.
Sie stehen direkt neben dem Strauß und der ist einfach mal noch einen Kopf größer als Sie.
Ja, und doch kann richtig gefährlich werden.
Was macht der denn?
Ja, der tritt Sie und dann haben Sie ein Problem.
Der tritt, ich hätte gedacht, der kneift mich oder so.
Naja, wenn Sie Glück haben, kneift er nur. Wenn Sie Pech haben, tritt er wirklich zu. Und so ein Tritt in die Magengrube ist dann schon, ja, da bleibt Ihnen die Luft weg.
Der Strauß steht schon seit 1909 hier. Schon damals, vor mehr als 100 Jahren, haben Sammler die Vögel ähnlich präpariert wie heute. Und deshalb halten sie so lange und können gezeigt werden.
Das Innere wurde entnommen, also die Weichteile halt dann durch Holzwolle oder Watte oder andere Stoffe ersetzt. Deswegen hat man auch gesagt, ausstopfen. Heute sagt man natürlich präparieren. Und heute werden andere Materialien verwendet, wie PU-Schaum. Also es werden richtige Dermoplastiken angefertigt. Ja. Aber damals wurden die halt mit Holzwolle oder anderen Materialien halt ausgestopft, ausgefüllt.
Hält ewig.
Ja, die Holzwolle schon. Also worauf man achten muss, ist, dass keine UV-Strahlung auf das Gefieder kommt, weil das sonst ausbleicht, dass es nicht zu feucht ist, dass es Schimmel gibt und dass keine so Motten und Pelzkäfer da dran gehen. Und wenn sie das beachten, halten die eigentlich ewig.
Die Besucher im Museum in Halberstadt können in die Welt der Vögel abtauchen. Dafür gibt es nicht nur Vitrinen und ausgestopfte Tiere. Seit neuestem können die Gäste mit ihrem Handy auf Entdeckungsreise durch die wertvolle Sammlung gehen und sich auch Vögel anhören. Kamera vom Smartphone anmachen, QR-Code scannen, eine Website öffnen und dann kann man alles Wichtige zu Strauß, Rotmilan und Bienenfresser auf dem Handy erfahren und sogar für später runterladen. Dafür gibt es im Museum kostenloses WLAN.
Den Link zu diesem digitalen Schaudepot packen wir euch in die Shownotes.
Was haben wir also bisher gelernt? Im Grunde sehen wir hier im Museum, dass das Verhalten der Menschen Auswirkungen auf die Vogelwelt hat. Der Mensch verändert das Klima und dadurch ändern Vögel ihren Lebensraum. Der Mensch benutzt Gifte in der Landwirtschaft und schwächt damit die Greifvögel. Und der Mensch verändert nicht erst seit kurzem die Vogelwelt, er hat das auch schon früher gemacht. Das sehen wir am Beispiel des Kakapo in Neuseeland.
Und jetzt dürfen wir noch in einen Teil des Museums gehen, in den nur wenige reinkommen. Es ist neben der öffentlichen Ausstellung der eigentliche Schatz des Hauses. Wir laufen über den Hof zu einer kleinen Tür. Dahinter stehen 4 Kühlschränke.
Da sind zum Beispiel die ganzen Rotmilanen drin. Die ganzen Schubladen sind beschriftet. Wir haben alle ihre Eingangsnummern. Wir haben ein Inventarbuch, wo die alle drinstehen. Und so kann man von Anfang bis Ende nachvollziehen, wo die Vögel herkommen und was damit gemacht wurde.
Noch eine Tür weiter sehen wir viele raumhohe Schränke aus Holz. Das ist das große Vogelmagazin von Halberstadt. Rüdiger Becker erzählt uns, dass einige Exponate darin mehr als 200 Jahre alt sind. Und er zieht eine Schublade auf.
Wenn Sie nicht wissen, wie lang ein Meter ist, wenn Sie keinen Vergleich haben, was müssen Sie dann machen? Dann müssen Sie nach Paris, denn in Paris liegt der Urmeter. Und wenn Sie wissen wollen, wie eine nordaustralische Erddrossel aussieht, dann müssen Sie nach?
Halberstadt.
Richtig, denn wir sprechen hier nicht von den Urmetern, wir sprechen von den Typusexemplaren. Ja, ich zeige Ihnen jetzt die nordaustralische Erddrossel. Da steht sie und da sehen Sie auf dem roten Etikett, da ist der lateinische Name Eurosingla heinii, Cabanis 1850.
Das heißt, wenn da Typus drauf steht, es wurde eine neue Vogelart entdeckt, dann hat man einen Vogel davon genommen, hier ausgestopft und deswegen heißt er dann Typusexemplar.
Genau, entweder ein oder mehrere. Weil das sind die Nachweise, wenn Sie jetzt eine Vogelart neu entdecken oder Sie meinen, Sie haben eine neu entdeckt, ja, dann brauchen Sie ja eine Referenz, um das zu vergleichen. Und wenn Sie jetzt eine Erddrossel in Nordaustralien entdecken und Sie meinen, das ist eine neue Art, dann müssen Sie nach Halberstadt kommen und die mit der vergleichen. Ja, also jetzt rein äußerlich. Ne?
Kommt hier öfter mal jemand vorbei und vergleicht?
Ja, also wir haben jetzt gerade einen Wissenschaftler, der an unseren Kolibris arbeitet. Also wir haben fast alle Kolibri-Arten hier im Heineam, 2000 Stück insgesamt. Und das ist schon enorm für so ein kleines Museum.
Wir sind fasziniert, gehen von Schrank zu Schrank. Hinter jeder Tür stehen, sitzen und liegen weitere Vögel. Mehr als 30.000 Stück, erzählt uns Rüdiger Becker. Und dann kommen wir zu einer besonderen Schublade, im eher negativen Sinne.
Und zwar hier in diesem Schrank sind alles ausgestorbene Vogelarten. Also die bekannteste ist wohl die Wandertaube. Die letzte ihrer Art ist ausgestorben 1914 im Zoo von Cincinnati. Und vor ein paar Jahren war dann ein Riesenhype, 100 Jahre Tod von Martha. Das ist der Carolina-Sittich, auch eine Art aus Nordamerika, auch ausgestorben. Das sind Elfenbeinspecht und Kaiserspecht. Der Kaiserspecht, die größte Spechtart, die es gegeben hat. Seit 80 oder 100 Jahren nicht mehr gesehen, gilt heute als ausgestorben.
Haben Sie die Befürchtung, dass mit dem Klimawandel diese Abteilung von den Vögeln, die es nicht mehr gibt, größer wird?
Es ist ja nicht nur Klimawandel, es gibt ja auch mehrere Faktoren. Der wird definitiv größer. Und als ich anfing, 2015, hatten wir in dem Schrank 7 Arten und mittlerweile sind es schon ein paar mehr geworden. Wir haben jetzt hier noch die Südseedrossel und den Uhu dazu bekommen. Also der kommt aus Hawaii und die aus einer kleinen Insel. Ja, es werden definitiv mehr werden.
Gibt es nicht mehr diese Vögel?
Nein, die gibt es nicht mehr.
Und wenn Sie sagen, Klimawandel ist nur ein Faktor?
Umweltzerstörung. Also wenn Sie die Nahrungsgrundlage oder das Brutgebiet, wie auch immer, zerstören, dann sterben die aus. Wie zum Beispiel, ich nehme mal so diese Ente dort unten, ja, das ist eine Labrador-Ente. Man weiß von der Ente nicht, wo sie gebrütet hat. Also alle Labrador-Enten, die sind in ihrem Wintergebiet erlegt worden, auf Long Island, also wo heute ein Teil von New York steht. Das ist so ein Beispiel, ja, so eine Vogelart stirbt aus und keiner kennt die Biologie der Vogelart.
Wir sind noch eine ganze Zeit im Magazin und könnten den Geschichten von Rüdiger Becker noch ewig lauschen. Über die Vögel, da hören wir etwas von Abenteuerreisen und Entdeckern, von Sammlern und Forschern.
Wer diesen Schatz auch einmal sehen möchte, der Museumsdirektor bietet dazu zweimal im Jahr eine persönliche Führung an, die Chefvisite. Dazu kann man sich bei der Touristinfo anmelden. Das Museum selbst hat geöffnet dienstags bis sonntags 11 bis 16 Uhr.
Das war nun schon die letzte von unseren drei Podcast-Folgen zum Thema Klimawandel. Echt spannend, was dazu in den Museen in Sachsen-Anhalt zu entdecken ist. Und toll, wie die Häuser das für ihre Gäste aufbereitet haben. Wir können euch einen Besuch nur empfehlen. Es lohnt sich.
Diesen Podcast könnt ihr übrigens liken und abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
Museumslauschen. Der Museumspodcast ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen. Diese Folge wurde von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Ermöglicht wird die Umsetzung der Podcast-Reihe mit freundlicher Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt.